Ich freue mich sehr, dass ich heute an diesem Sabbat bei euch sein kann. Ich denke, ich war noch nie in Neumarkt. Alles, was ich heute mit dem Auto auch gesehen habe, das war so neu für mich. Ich bin dann sehr überrascht worden durch die Baustelle. Die hätte mich fast dahin geführt, dass ich zu spät gekommen wäre. Aber ich habe dann gesagt, jetzt fährst du mitten durch die Stadt durch und bin hier durchs Wohngebiet durchgekommen. Und es hat wunderbar geklappt. Ich war sogar ein bisschen früher da, als ich befürchtet hatte. War schön. Ich freue mich sehr, euch so ein bisschen kennengelernt zu haben. Es tut gut, Leute wahrzunehmen, die lebendig sind, die frisch sind, die ein Herz haben, das man verspürt, die für andere Menschen ticken. Tolle Sache. Ich möchte gerne euch einladen für heute Nachmittag. Ich glaube, 2:30 war das, ja? 2:30, nach einem guten Essen. Bisschen Gemeinschaft. Ich habe mir überlegt, es gibt drei Gründe, warum ich euch gerne einladen möchte. Drei Gründe, die ich ganz wichtig finde für mich. Vielleicht sind sie für euch ja auch interessant. Grund Nummer eins. Ich bin gerne mit netten Menschen zusammen. Wenn ihr jetzt nicht da seid, dann würden ein paar nette Menschen fehlen. Und dann müsste ich in die nächste Woche gehen und hätte nicht so viel Freude gehabt. Denkt mal drüber nach, wenn wir unser Leben so anschauen. Die Arbeitswoche ist manchmal ganz schön intensiv, manchmal ganz schön hart, manchmal hat man auch knöterige oder wie man die nennt, um sich herum Menschen, die einem das Leben nicht einfach machen. So am Wochenende, am Sabbat hat man die Chance, mit Menschen zusammen zu sein, die auf einer anderen Welle schwimmen. Mindestens an diesem Tag versuchen sich bewusst zu sein, es gibt da auch noch eine andere Welle. Es gibt was Schönes. Wenn ihr Mut haben möchtet, wenn ihr begeistert werden möchtet, wenn ihr Freude haben möchtet, kommt heute Nachmittag. Und wenn ihr mir Freude machen möchtet und wenn ihr mich begeistern möchtet, kommt heute Nachmittag. Ich brauche das nämlich auch. Es tut einfach gut, mit netten Menschen eine Zeit zu verbringen. Es wird nicht zu lang dauern. Ich denke höchstens 1,5 Stunden. Es liegt an euch, da machen wir ein bisschen länger, aber meistens bin ich nach 1 Stunde und ein paar Minuten auch fertig. Aber es ist eine gute Zeit. Das Zweite. Ich würde es begrüßen, dass wir eine Zeit finden heute Nachmittag, wo wir uns neu begeistern lassen von Jesus und seinem Auftrag. Weil ich merke, wenn wir Missionen tun und wir sind begeistert von Jesus, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Ja? Also wir wollen auch darüber nachdenken, wie kann Jesus uns neu begeistern? Uns irgendwas in uns hineinsetzen, was auch was Schönes ist. Und das Dritte ist, warum ich denke, dass es schön wäre, wenn wir heute Nachmittag hier zusammen sind. Ich möchte euch eine ganz einfache, ganz praktische und mittelfristig auch zielführende Konzeption darstellen, wie man Menschen begeistern kann, wie man Menschen mit der Gemeinde in Verbindung führen kann. Ein ganz einfaches Konzept. Tut nicht weh, ist nicht schmerzhaft. Und viele Gemeinden zeigen, dass es funktioniert. Heute Nachmittag dazu ein bisschen mehr. Jetzt zu unserem Thema. Das Thema heute Morgen lautet: Nur Begeisterte können begeistern. Stimmt das? Denkt mal drüber nach kurz, bevor er antwortet. Nur Begeisterte können begeistern. Stimmt das? Nur Begeisterte können begeistern. Ich habe ein Problem, das ist das Wort nur. Ich denke, wenn wir sagen würden, Begeisterte begeistern, stimmt, oder? Es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Menschen zusammen bin, der so ein tief saures Gesicht macht, oder einer, der fröhlich ist, der begeistert. Ich bin lieber mit Menschen zusammen, die so irgendwas haben. Ihr auch? Oder so platte Typen. Macht nicht so viel Spaß, finde ich. Also, dass begeisterte Menschen andere begeistern können, ist logisch, oder? Das ist logisch. Aber jetzt die Frage, das nur. Wir müssen über das kleine Wort nachdenken. Nur Begeisterte können begeistern. Das heißt jetzt ein Stück, wenn ich nicht begeistert bin, kann ich auch einen anderen nicht begeistern. Stimmt das? Also stimmt das Wort nur? Ich glaube ja, sonst hätte ich es ja nicht gesagt, ne? Ich glaube ja. Aber wenn das stimmt, dann ist die nächste Frage doch sofort die, oder? Wie begeistert bin ich? Einverstanden? Dass das die nächste logische Frage wäre. Wenn nur Begeisterte begeistern können, ist natürlich die Frage nach mir selbst eine ganz wichtige Frage. Wie steht's mit mir aus? Bin ich begeistert? Ich könnte auch euch als Gemeinde fragen, dann ist es nicht mehr so persönlich, ja. Wie begeistert seid ihr? Wie begeisternd seid ihr denn? Seid ihr begeistert? Manchmal ist es so, dass wir vielleicht auch Dinge tun, weil wir irgendwie so, ich sage, ein schlechtes Gewissen haben. Und ein schlechtes Gewissen begeistert nicht unbedingt, ja. Man tut es dann, weil man denkt, man muss es tun. Koch mal aus schlechtem Gewissen oder aus Begeisterung. Schmeckt das anders? Nein. Ja? Ich glaube schon, dass es nicht anders schmeckt, aber anders wirkt. Weil man anders dann isst. Wie ist das mit dem Begeisterten? Ich habe mal gelesen, den Satz gelesen, ein Hund, den man zur Jagd tragen muss, den sollte man nicht als Jagdhund nehmen. Einverstanden? Er würde wieder ganz frech fragen, was für ein Hund bist du denn? Ja, gut. Was für ein Typ bist du? So, wenn du darüber nachdenkst, über Gemeinde, über Mission, über Leben, bist du ein Schoßhündchen eher? Oder hast du was in dir, was bewegt, was berührt? Vielleicht kennt ja eine oder andere von euch die Geschichte vom Schlaraffenland. Ich habe die als Kind, meine Oma hat mir die immer vorgelesen. Ich fand die als Kind ganz interessant. Die Geschichte ist ungefähr so, da sitzt einer unterm Baum. Da sitzt er so im Schatten unterm Baum und dann hat er einen Traum. Und träumt zum Beispiel, so wie ich mich erinnern kann, oh, ein Hähnchen wäre schön. Ich würde jetzt gerne so ein gebratenes Hähnchen essen. Und was passiert? Der Traum ist gerade so zu Ende gedacht. Kommt auch schon ein Teller angeflogen. Auf dem Teller ist ein gebratenes Hähnchen, Messer und Gabel stecken schon drin und der braucht dann nur noch Essen. Und zum Nachtisch ein Stück Vanilleeis. Zack, ist es da und der braucht nur zu essen. Ist das nicht ein tolles Leben? Übertrag das mal auf den Glauben, wäre doch super, oder? Man bräuchte nur zu beten und alles, was man braucht oder was man sich wünscht, wäre da. Und wenn man als Nachtisch noch ein bisschen Eis braucht, wäre auch das da. Wäre doch schön, oder? Und stellt euch vor, wir gehen dann unseren Nachbarn erzählen und sagen, weißt du, wenn du glaubst, du musst nur ein bisschen beten. Glauben musst es und dann kommt's. Wäre doch super, oder? Wird doch funktionieren. Habe ich als Kind so gedacht. Als Erwachsener habe ich dann festgestellt, ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt von dem Schlaraffenland und dem Herrn, der da sitzt, der war auch ganz schön dick. Warum ist der dicke? Ja. Wer nichts tut, der wird dann dick. Und krank. Oder was auch immer. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir stellen uns so den Glauben, so das mit Jesus sein, so das stellen wir uns ein bisschen so vor wie so eine Art Schlaraffenland. Wäre doch irgendwo schön. Man müsste nur richtig glauben in irgendeiner Form. Und dann gibt's immer auch die richtigen Antworten. Dann wüsste man auch, ich habe nicht ganz richtig geglaubt, weil ich habe die falsche Antwort gekriegt. Es wäre doch ein tolles Leben. Wirklich? Frage ich. Ich frage natürlich schon als jemand, der Wochenende für Wochenende durch die ganz unterschiedlichen Gemeinden in Deutschland kommt. Ich frage mich schon, wie sieht's denn aus so bei uns mit Begeisterung für Gott? Begeisterung für uns selbst, könnte man sogar fragen. Begeisterung für Gemeinde. Begeisterung für Mission, für den anderen. Wie sieht's da aus? Ich erzähle was von Jesus. Da hat Jesus eine super gute Predigt gehalten. Die Leute waren begeistert. Die wollten nicht wieder nach Hause gehen. Und als die Predigt zu Ende war, dann sagt er, oh, die haben bestimmt Hunger. Wir sollten ihnen was zu essen geben, weil sonst fasten die ganze Nacht durch. Und dann sagt er seinen Jüngern, macht mal, guckt mal nach, dass wir denen was zu essen geben. Und ihr kennt die Geschichte, ich erzähle sie jetzt nur ganz kurz, tatsächlich wird das so sein. Am Ende dieses Tages sind alle Leute knacksatt. Von Jesus was zu essen gekriegt. Gute Predigt, zu essen gekriegt. Und die Leute sagten, das ist er. Kann gut predigen, hat was zu sagen über die Zukunft, tut unserem Herzen gut, außerdem dem Magen auch noch. Den könnten wir doch als König gut gebrauchen. Das dachten sie. Ein paar Tage später hält Jesus eine andere Predigt. In der sagt er ungefähr so: Ihr habt mich missverstanden. Ihr wollt Brot und Spiele? Es geht mir gar nicht um Essen und Trinken. Es geht mir eigentlich darum, dass ihr mein Fleisch essen müsst und mein Blut trinken müsst. Das solltet ihr tun, wenn ihr wirklich leben wollt. Das war eine deftige Predigt. Und das haben die Leute nicht so verstanden. Die Bibel erzählt, Johannes-Evangelium erzählt, dass sie weggehen. Die Zuhörer sagen, das wollen wir nicht. Aber nicht nur die Zuhörer, die einfach so mal da waren und Brot und Spiele gut fanden, so Schlafenland, sondern auch von seinen Jüngern gehen sie in Massen weg und sagen, das wollen wir so nicht. Das ist uns ein bisschen zu heiß. Fleisch und Blut trinken von Jesus. Das geht sogar so weit, dass die Ängsten, also welche von den 70, dass die sagten, wir hauen auch ab. Das ist uns nicht das Thema. Und dann steht Jesus, Johannes im 6. Kapitel erzählt das, dann steht Jesus mit seinen 6 da und dann fragt er sie diese Frage der Begeisterung, nämlich, und ihr, wollt ihr jetzt auch noch gehen? Hört ihr, dass Jesus da begeistert war gerade? Es gibt solche Momente, wo man nicht solche Glücksgefühle hat, oder? Vielleicht noch so eine andere Begebenheit, wo es um Begeisterung geht, die ich auch sehr bemerkenswert finde, weil sie nicht so oft in der Geschichte stattgefunden hat. Ihr kennt bestimmt auch diese Geschichte von diesem Propheten Elia. Lebt in einer unheimlich komplizierten Zeit, ganz herausfordernden Zeit. Das Volk Gottes ist auf einer ganz anderen Seite am Leben. Und er hat das Gefühl, ich bin der Letzte, der noch übrig geblieben ist. Und Gott sagt, na, das ist nicht so. Und dann kommt es zu diesem Showdown, würde man wohl heute sagen, zu diesem Großereignis da auf dem Karmel. Und ich finde es sehr bemerkenswert, wenn ihr das mal lest, wie der Elia da hingeht, mit welchem Mut er da hingeht und mit welcher Begeisterung er da hingeht, mit welchem Charisma er da hingeht und da sagt, lasst uns doch mal einen Test machen. Ihr Priester, ihr denkt, euer Gott, der kann das richtig machen. Betet zu dem, dass er einfach Feuer vom Himmel fallen lässt und das Opfer, was ihr vorbereitet habt, verbrennt. Ihr tut's. Und wenn euer Gott der richtige Gott ist, dann wird das funktionieren. Und ich mach's auch. Und dann werden wir ja sehen, wer Gott ist. Ich weiß nicht, mal überlegt. Überlegt das mal so ganz konkret. Hier für Neumarkt. Wäre doch mal Aktion, ne? Adventgemeinde geht hin und sagt, lasst uns mal Feuer vom Himmel fallen. Also der hat schon Glauben gehabt, finde ich. Also der war schon irgendwo, da war schon was dran. Und wenn man dann die Geschichte liest, wie er dann so... Die Leute machen das dann da und dann sagt er, Mann, ihr müsst ein bisschen lauter beten, euer Gott ist in Urlaub oder hat Mittagsschlaf oder irgendwas funktioniert nicht. Und die sind nachher heiser und fertig und müde, den ganzen Tag haben sie da gemacht. Bis dahin finde ich die Geschichte noch einfach. Das könnte ich mir vorstellen, dass man, wenn man ein bisschen verrückt ist, dass man sowas noch weiter treiben könnte. Aber dann kommt's. Dann sagt er, pass auf, jetzt bin ich dran, ihr habt's nicht gepackt. Wir wollen ja noch ein bisschen nach Hause gehen nachher. Und dann sagt er, ach ja, ein bisschen Wasser noch drauf. Ihr kennt die Geschichte, ne? Wir wollen es ja nicht so einfach machen. Keiner soll denken, ist aus Versehen das Feuer irgendwo angefangen. Wie oft hat denn der Elia das Experiment schon mal gemacht? Der hat es noch nie gemacht. Wann habt ihr das letzte Mal um Feuer gebetet und der Herr hat euch Feuer gemacht? Okay, das passiert auch nicht so oft, ne? Wahrscheinlich. Der betet, der kniet sich nieder und sagt, lieber Gott, es ist echt wichtig, dass du jetzt was machst. Sonst stehe ich ganz schön da. Und das Volk versteht nichts. Ich brauche Feuer von dir. Bitte. Und es passiert. Überlegt mal, übertragt das mal auf euer Leben. Es würde bei euch passieren. Wäre das nicht was? Würde nicht in euch irgendwas passieren, dass ihr sagt, Mann, oh Mann, ich habe es ja nicht richtig vorher abgesprochen mit ihm, aber schön, dass er es gemacht hat. Gott ist ein großer, allmächtiger, starker Gott. Und es wird dann erzählt, dass das Volk sich auch wieder zu Gott hinwendet. Also massiv in dem, was da passiert ist. Der war bestimmt begeistert, oder? Begeisternd auf jeden Fall. Die Geschichte geht weiter. Er geht den Berg runter, kriegt eine SMS, würden wir heute wahrscheinlich kriegen, von der Königin. Und die Königin sagt, weißt du, ich habe eben gerade gehört, du hast da einen Blödsinn da gemacht oben auf dem Karmel. Das lasse ich nicht zu. Morgen um die gleiche Zeit bist du tot. Und der Elia fällt in sich zusammen. Er kommt an diesen Busch und sagt, lieber Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Ich habe keine Energie mehr. Lass mich sterben. Wo ist da Begeisterung? Ich meine, der hat doch jetzt wirklich was erlebt, oder? Also ich meinte, wenn wir mal so ein Gebet sprechen, oder das muss ja noch nicht mal so eins sein, das kann ja auch ein bisschen kleiner sein. Aber Gott tut da irgendwas ganz, ganz Knallhartes. So Unalltägliches. So richtig ungewöhnlich. Ich finde dein Gebet, das ist toll, ja, deine Erfahrung ist toll, aber stell mal vor, es wird jetzt noch bombastischer sein. Dann müsste man doch sagen, puh, oder? Feuer vom Himmel, ich habe Gott herausgefordert und der hat es auch tatsächlich gemacht. Und das Feuerfleisch war ja nicht, das Opferfleisch war ja nicht nur weg, sondern auch die Steine, wenn du die Geschichte lest. Es war alles weg. Muss man nicht begeistert sein? Der kann nicht mehr. Nur Begeisterte können begeistern und da steht da einer und sagt, ich will nicht mehr. Lieber Gott, mach mich tot, ich kann nicht mehr. Vielleicht auch noch so einen letzten Gedanken, damit wir merken, dass Begeisterung ein ganz schön wichtiges Thema ist und auch nicht so einfach zu beantworten ist. Jesus selbst, habe ich ja schon erzählt, ne? Jesus selbst sagt über unsere heutige Zeit etwas und ich denke, er sagt eine Aussage, die wir auch ernst nehmen dürfen. Er sagt, meint ihr, ein bisschen verklausuliert sagt das so, an einer Stelle, meint ihr, der Menschensohn wird Glauben finden, wenn er wiederkommt? Wow, klingt auch nicht so nach Begeisterung, oder? Da klingt auch Sorge mit. Also wenn wir heute über ein Thema sprechen, nur Begeisterte können begeistern, heißt das auch, ja, ist nicht so einfach. Und ich möchte auch nicht, dass wir vordergründig sagen, oh, wir sind alle begeistert, weil man es so sagen muss. Aber gleichzeitig verspüren wir, denke ich, auch, dass wenn wir nicht begeistert sind, dass auch dann mit dem anderen wenig passieren kann. Wenn wir begeistert sind, dann kann mit dem anderen auch was passieren, oder? Aber Begeisterung, das ist auch nicht so wie Schlaraffenland scheinbar. Denn bei Elia klingt das fast so wie Schlaraffenland, aber irgendwo geht's nicht so. Mein Thema heute möchte sein, wie können wir so eine freie Begeisterung in uns haben? Eine Begeisterung, die einem anderen gut tut. Im Wort Begeisterung steckt ja auch das Wort Geist drin. Ne? Ist mir auch wichtig, das einfach nur kurz zu sagen. Wie kann in uns etwas sein, was eine Wirkung hat auf unsere Familie zum Beispiel? Dass die irgendwas verspüren von uns. Nur Begeisterte können begeistern. Wie kann in mir etwas sein, das in meiner Klasse, an meiner Arbeitsstelle, in meiner Nachbarschaft, da wo ich bin, damit dass die Leute irgendwo merken, da ist was da. Wo sie sich vielleicht selbst anzünden lassen. Wo sie Jesus finden und am Ende sagen, das tut mir auch gut. Das bringt meinem Leben eine Bedeutung. Da ist eine Kraft. Ich weiß, dass Adventisten gerne über Mission reden. Und es freut mich sehr, wenn ich höre, dass wir auch Mission tun. Und das, was ich von euch heute Mittag gehört habe in diesem Erfahrungsteil, das hat mich sehr angerührt. Danke, danke, danke. Es tut mir sehr gut. Ich finde das schön. Und doch finde ich es sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, was motiviert uns, dass wir es machen. Was ist das, was uns treibt? Was ist das, was letzten Endes andere Menschen dann auch wahrnehmen von mir? Und deswegen glaube ich, der Satz stimmt. Nur Begeisterte können begeistern. Es geht nicht darum, etwas zu tun, einfach nur um es zu tun. Sondern es geht darum, dass ich erstmal selbst berührt bin und dass ich das, was mich berührt hat, auch weitergebe. Denn es geht nicht nur darum, Leute zu überzeugen. Ich nehme mal so ein Beispiel. Die meisten Leute, die rauchen, wissen, dass das Rauchen schädlich ist. Steht ja auf allen Packungen drauf. Und die Bilder werden jetzt immer größer und grauseliger. Aber sie rauchen trotzdem. Weil Wissen alleine, eine Überzeugung alleine, dass es nicht gut ist, scheint nicht zu wirken. Ist nicht schlecht, aber es wirkt nicht. Was wirkt es in Herzen? Ich stelle immer wieder fest, in der Zeit, als ich Raucheinwöhnungskurse gemacht habe, dass werdende Mütter Motivation hatten aufzuhören, weil sie sagten, mein Kind, das möchte ich nicht schädigen. Vielleicht fange ich nachher wieder an, aber jetzt, mein Kind möchte ich nicht schädigen. Und dann hat man verspürt, da war das Herz da. Und das Herz hat eine Chance gehabt, Verhalten zu verändern. Ich möchte mit euch einen Text lesen, wo es über Begeisterung geht und wo wir auch so ein Stück lernen können, wie kann so eine Begeisterung in uns entstehen. Im Hebräer, im 12. Kapitel, Verse 1 bis 3. Hebräer 12, Verse 1 bis 3. Und dann, da lese ich, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Gleich dieser letzte Gedanke, den finde ich so stark. Was sagt er? Der Schreiber des Hebräerbriefes, ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Paulus war, der Paulus, der sagt, vergess Jesus nicht. Wenn du wirklich Kraft haben willst, wenn du wirklich begeistert sein willst, wenn du stark sein möchtest, wenn du mutig sein möchtest, dann vergiss Jesus nicht. Vergiss nicht, über sein Leben nachzudenken, über ihn, über sein Sein nachzudenken. Vergiss Jesus nicht. Und ich glaube, das ist wirklich so. Der Schlüssel für Begeisterung, der liegt in Jesus. Ja oder nein, ist das der Wind wahrscheinlich, oder? Oder macht da einer unten was? Okay. Jesus ist derjenige, der uns in unserem Leben eine enorme Kraft zur Verfügung geben möchte. Ich habe in diesem Textabschnitt so drei Punkte gefunden, von denen ich überzeugt bin, dass sie uns helfen, wenn es um unsere eigene Begeisterung geht. Ich möchte diese drei Punkte auch mit euch gerne kurz durchdenken. Der erste Gedanke, ich habe ihn genannt, der ist in Vers 2, hinschauen auf Jesus. Er sagt, lasst uns aufsehen auf Jesus. Wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wo guckt ihr hin? Soll ich sagen, wo ich hingucke? Wenn ich Probleme habe, ich gucke in Dreck. Ihr auch? Ich gucke das Problem an. Nicht, dass es mich fasziniert, aber meine ganzen Gedanken, alles, was ich bin, bin ich dann begeistert? Seid ihr begeistert dann? Man wird immer komischer, oder? Immer unzufriedener. Immer hastiger. Immer mehr dreht sich. Habt ihr mal im Dreck gerührt, was dann passiert? Es stinkt. Und so läuft es auch im Leben, oder? Je mehr wir uns mit den Dingen beschäftigen, die so kompliziert sind, so schwer sind, die Dinge, die wir Probleme nennen, Schwierigkeiten, Dreck oder nennt es, wie ihr es wollt, je mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr wird alles hohl, leer, bis es uns irgendwann mal richtig stinkt. Wart ihr mal mit einem Menschen zusammen, dem irgendwas richtig stinkt? Habt euch mal von dem begeistern lassen? Wenn es dann so richtig mies ist, bei mir, und ich mit anderen Menschen oder andere Menschen mit mir zusammen sind, die haben nicht viel davon. Geht's euch auch so? Ich bin lieber mit jemandem zusammen, der gut drauf ist, als mit einem, der so den Dreck da seines Lebens permanent sortiert. Und die erste Lösung, und damit sage ich nicht, dass der Dreck Spielerei ist. Ich habe bewusst Dreck genannt. Das ist keine Spielerei. Das ist absolut ernst und tief und schlimm. Und es heißt hier nicht, dass Gott sagt, tu nicht so, als ob es keinen Dreck gibt im Leben. Nein, nicht das Thema. Das erste ist, und damit ruft er uns zu einem Perspektivenwechsel auf. Er sagt, guck nicht zu dem Dreck, der ist da. Guck nicht hin. Guck weg. Guck hin zu ihm. Hinaufsehen zu Jesus. Und wir merken schon in dem Wort, das ist nicht einfach. Weil ich habe das Gefühl auch, dass der Dreck ist so wie so ein starker Magnet. Das zieht, bist du da. Und ich werde morgens wach und habe das wieder im Kopf. Ich kann abends nicht schlafen, ich habe das im Kopf. Und wenn ich nachts dann wach werde und auf Toilette gehen muss, habe ich das im Kopf. Kennt ihr sowas auch? Man dreht sich und... Und hier sagt Jesus, wenn du begeistert bleiben möchtest, wenn du begeistert sein willst, musst du deine Konzeption verändern. Schau hin zu Jesus. Das heißt nicht den Dreck ausblenden. Der ist da. Aber nicht hingucken. Schau woanders hin. Und der Text gibt ja auch einen Hinweis. Warum? Auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Kurzen Exkurs. Wenn wir in Urlaub gehen, also meine Frau ist eine Leseratte. Ja, wenn wir in Urlaub gehen, meine Frau, dann nimmt die Bücher mit. Also nicht Heftchen, sondern Bücher. So. Und die ersten 48 Stunden dürfen wir sie auch nicht ansprechen. Also ich übertreibe natürlich. Dürfen wir sie nicht ansprechen, weil der Urlaub fängt so an, dass sie das erste Buch in 2 Tagen nonstop durchliest. Also wenn wir mit ihr reden, wenn sie auf Toilette muss, dann können wir mit ihr auf dem Weg von A nach B. Damit können wir so ein paar Sachen besprechen, weil dann ist sie frei, weil sonst liest sie. Und wir geben ihr natürlich die Zeit gerne, weil es einfach auch Urlaub muss auch was sein, wo man mal was das macht, wo man so große Freude hat. Okay, aber das will ich gar nicht so sagen. Sie liest solche Dinge. Wenn ich solche Dinge sehe, boah! Wisst ihr, wie ich solche Dinger lese? Die ersten 20 Seiten lese ich. Wenn es mich da nicht packt. Dann lese ich ja noch hinten. Wenn es mich am Anfang nicht packt, aber es muss auch hinten gut ausgehen. Ich möchte wissen, ich sag mal so, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht, so mal ganz salopp gesprochen. Geht's gut aus oder nicht? Wenn der so ein Buch liest, mittendrin, wisst ihr, wie es mittendrin läuft? Da kriegst du ein Chaos, wenn du es liest. Ich kann also, meine Frau sagt mir, stell dich nicht so an, lies das durch. Ich kann das nicht. Ich lese auch an so einem Buch nicht 48 Stunden wie sie. Ich brauche da 4 Wochen zu. Aber okay. Interessant ist, dass genau Jesus das auch sagt. Er sagt, guckt mich an, den Anfänger und Vollender. Er spricht nicht über die Mitte. Ist interessant, wirklich interessant. Gehen wir kurz zum Anfang. Wie war denn der Anfang? Vergesst das bitte nie. Die Geschichte der Schöpfung ist eine wunderbare Geschichte. Ich konzentriere mich jetzt hier nur auf die Geschichte, wie wir entstanden sind, als Menschen. Die Bibel erzählt das so, und ich erlaube mir, das in meiner Sprache zu erzählen, dass Jesus sich, als er sich überlegt, den Menschen zu machen, bückt, den Dreck da unten anfasst und aus dem dann was Schönes formt. Und als er fertig ist, sagt er, oh, sieht schon ganz gut aus. Sieht mal ein bisschen ähnlich. Aber es fehlt noch was Entscheidendes. Und das erzählt auch die Bibel. Ich erzähle es wieder in meiner eigenen Sprache. Dann kniet sich Jesus und küsst den Dreck. Bläst seinen Atem rein und es entsteht der Mensch. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte? Für mich ist das eine Geschichte der Begeisterung. Weil ich sage, du kannst dich so dreckig empfinden, wie du bist. Die Geschichte des Evangeliums ist, dass Jesus da nie Probleme hatte. Übrigens, zu Zeiten von Jesus. Jesus war derjenige, der hat alle angefasst, die keiner mehr angefasst hat. Das ist genau die gleiche Geschichte. Er ist derjenige, ich sag mal, der Könige und Königinnen und Prinzessin wachküsst. Der aus Schlamm oder aus Materie, aus Toten, der da plötzlich Leben macht. Ist das nicht toll? Bei den anderen hat er gesagt, es werde. Bei Menschen macht er was. Um zu zeigen, was du wirklich bist. Es gibt nichts auf dieser Welt, Ellen White würde es so ungefähr sagen, was so schlimm ist, dass Gott das nicht wieder in Ordnung bringen könnte. Gott hat uns nicht nur wach geküsst, sondern groß geküsst. Vergiss das nicht. Der Anfang deines Lebens ist, dass du von Gott besonders geliebt bist. Du kannst dich fühlen, wie du willst. Du kannst dich so mies fühlen, wie du willst. Vielleicht willst du dich selbst nicht mehr anfassen. Vielleicht guckst du morgens in den Spiegel und sagst, oh, mein rechtes Ohrläppchen, mein linkes Ohrläppchen oder meine Nase. Ihr kennt die Themen. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Gott hat das alles schon geküsst und hat damit gesagt, du bist mir wichtig. Er mag dich. Und nicht so vordergründig. Und wie geht die Geschichte aus? Ah, das ist schon ein Buch, die Geschichte der Menschheit. Das ist schon ein dickes, fettes Buch. Wie geht sie aus? Muss man lesen. Ganz am Ende der Zeit, da stehen die Menschen da. Ich finde es faszinierend, junge, alte, aus allen Bildungsschichten, aus allen Nationen, aus allen Zeiten, die es gab, keine Zeit ausgenommen, die stehen da und sie haben nur eine Botschaft. Sie sagen Danke. Danke, dass du an uns geglaubt hast. Danke, dass du uns so groß gemacht hast. Mehr sagen sie nicht. Sie bewundern diesen Gott, der alles für sie getan hat. Ich wünschte mir, ich könnte euch das als Video zeigen, weil ich würde auch wahrscheinlich den Teil Neumarkt zeigen, damit ihr auch seht, dass ihr da seid. Die Geschichte geht gut aus. Das ist das Buch. Schafft das Begeisterung? Ich hoffe sehr. Ich hoffe, dass euch das Evangelium, dass euch das wirklich begeistert. Es gibt keine Geschichte im Leben, die so schlimm wäre, dass Gott sagen würde, kann ich nichts mit anfangen. Oder dass er vielleicht sagen würde, das ekelt mich an. Bei uns ist das manchmal so. Wir sehen Teile in unserem Leben, die uns anekeln vielleicht. Wir sehen auch andere Menschen und sagen, mit dem will ich oder mit der will ich nie. Wir sind so. Wir sehen den Dreck. Perspektivenwechsel. Lasst uns spätestens ab heute, anfangen, nur noch auf Jesus zu sehen. Nicht auf die Gemeinde. Nicht auf die Freikirche der siebten Tags der Adventisten. Wir sind da. Wichtig, gut, schön. Nicht auf deinen Nächsten. Ja, auch wichtig, schön, nett. Auf Jesus gucken. Auf Jesus gucken. Nur auf ihn. Bitte nicht auf den Dreck. Das bringt nämlich nichts. Am Ende stinkt's dir nur. Siehe Elia. Oder siehe alle Geschichten, die wir kennen. Das Zweite ist, und ich finde das auch noch ziemlich logisch, das Zweite ist, dass er sagt, lasst uns Belastendes ablegen. Ja, da spricht er von der Sünde, die uns belastet, und von den Bürden, sagt Luther, die um uns sind. Belastendes ablegen. Ich denke, ihr seid mit mir einer Meinung, dass Sünde nicht gerade begeistert. Ich sag mal, bei Sünde habe ich bei mir Folgendes erlebt. Bevor ich sie tue, habe ich das Gefühl, es könnte mich vielleicht begeistern. Also vor der Sünde hat man das Gefühl, es ist eine Bereicherung vielleicht. Aber ich habe noch nie einen erlebt, der Sünde getan hat und sagt am Ende, das hat mir jetzt wirklich gut getan. Manchmal kann man nicht alles so zugeben, aber Sünde, sobald man, wenn man sie entdeckt hat, dass es Sünde ist, macht uns nicht begeistert. Also wenn Sünde ein Punkt wäre, warum du heute nicht begeistert bist, sag ich einfach nur, klär es so schnell wie möglich mit Gott, damit du wieder leben kannst. Ich bin in meiner Seelsorge mit so vielen Menschen auch zusammen gewesen, die Sünde hatten und habe erlebt, wie das sie begeistert, wenn sie das endlich beendet haben. Darf ich jetzt mal Hoeneß nennen, weil ich in Bayern bin. Es ist schon interessant, wie gut ihm das auch selbst tut. Ja, zu sagen, so, jetzt ist es so. Ich bekenne mich dazu. Aber ihr lasst uns nicht über Hoeneß reden, weil das ist ein anderer Mensch. Uns selbst ist viel interessanter. Wenn da Sünde da ist, logisch, dass du nicht begeistert bist. Und du kannst auch keinen begeistern damit. Klär das. Logisch? Mehr mache ich dazu nicht heute. Was er hier nennt, der Text, was ich spannend finde heute für uns, ist das Thema der Bürde. Also der belastenden Dinge. Soll ich euch sagen, was so belastende Sachen sind? Ich fange mal bei ganz logischen Sachen an, die belastend sind. Kinder. Oh, jetzt seid ihr vielleicht geschockt. Ihr Kinder, ich hoffe nicht, dass ihr mich jetzt hier fertig macht. Kinder sind belastend. Und zwar einfach, dass sie da sind. Ich meinte nicht, wie ihr euch verhaltet. Ich habe ja auch Kinder. 3 Söhne haben wir. Ich habe so gedacht, wenn die aus der Zeit der Windeln vorbei sind, dann wird's besser, weil die Windelzeit war schon eine brutal harte Zeit. Und unsere Jungs, die haben auch ordentlich da Gas gegeben manchmal. Da habe ich festgestellt, nach der Zeit der Windeln, da gibt's eine andere Zeit. Da habe ich gedacht, oh, wenn die nicht mehr Roller fahren, weil so der eine, unser Zweiter, der ist mit dem Roller, ist der durch die, boah, du, danach fahren die Fahrrad. Es wird schneller. Irgendwann fahren die, habe ich jetzt, wir sind jetzt in so einer Stelle, unser letzter, fährt jetzt Auto. Also das Problem bleibt immer gleich. Nee, es wird immer schlimmer. Dann habe ich mal irgendwann gedacht, da gehen sie mal außer Haus, ne? Dann wird's, dann ist's besser. Also jetzt, unsere zwei Ältesten sind schon weg. Es wird anders. Kinder bleiben Kinder. Hat er eine Sie? Und dann wollen sie heiraten. Und dann merke ich, ach du meine Güte, das hört da gar nicht auf. Irgendwann sind Enkel da. Und da hast du auch noch wieder. Also Kinder sind eine Bürde. Wenn man sich entscheidet, welche zu haben, dann entscheidet man sich auch zur Bürde. Das ist eine schöne Bürde, aber es ist eine. Weil Kinder machen uns neben der vielen, vielen Freude, ohne dass sie da irgendwo was Schlimmes tun, machen sie uns Sorgen. Wir haben das Gefühl, kriegen sie das hin? Mit der Ausbildung? Mit irgendwas auch immer. Ihr kennt das als Eltern. Kinder sind eine Bürde. Und da meine ich, das meine ich gar nicht negativ. Das ist so. Ich könnte jetzt auch sagen, der Partner. Oder? Der Partner ist eine Bürde, ja. Er ist eine. Er ist nicht nur eine Erleichterung, er ist auch eine Belastung. Ja, man sagt ja so scherzhaft, sagt man, den Euro, den man alleine nicht ausgeben konnte, kann man zu zweit doppelt so viel ausgeben. Ja, es ist einfach, mit anderen Menschen ist das Leben schön, aber auch... Man hat die Sorgen, die man alleine hatte, hat man jetzt verdoppelt. Weil die Sorgen des anderen trägt man auch noch mit. Oder? Bürde ist zum Beispiel... Eine schöne Bürde, ja? Bürde ist zum Beispiel, wenn du zum Arzt gehst, eigentlich normaler Check-up, und der Arzt sagt, ich habe da was gefunden, ich bin mir nicht sicher, was es ist. Bürde ist, wenn der Chef dich reinbittet und sagt, sie sind einer meiner besten Mitarbeiter. Und du hast das Gefühl, es ist gut, aber meistens fangen solche Gespräche, enden nicht so gut. Und er sagt dann, sie sind nur ein Stück zu alt und wir müssen abbauen. Wir wollen sie halten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Wenn du das hörst, dann weißt du, was eine Bürde ist. Viele, viele Themen sind Bürden. Und ich glaube, dass wir sie in der letzten Woche auch erlebt haben würden. Ich glaube, dass jeder von uns ein paar trägt. Begeistern euch Bürden? In meinem Leben ist es so, wenn ich eine Bürde zu tragen habe, und Bürde ist keine Sünde, möchte ich also ganz bewusst sagen, ist keine Sünde, ist einfach das, was so zum Leben dazu... Bürden machen ganz schön müde. Also erschöpfen mich jedenfalls ganz schön. Und dann begeistert sein. Ich muss ja dann am Wochenende mal raus zu den Gemeinden. Ja, ein Glück, dass ich eine Autofahrt habe. Wirklich. Weil auf der Autofahrt, spätestens da sage ich mir, was ist dein Job jetzt? Ihr kennt das auch. Und hier gibt es eine tolle Hilfe. Jesus sagt, wenn du begeistert sein willst, dann schlepp dich an den Bürden nicht kaputt. Leg das ab. Ihr habt gesehen, ich habe einen Rucksack. Weil ich sehr viel unterwegs bin, in der Woche auch oft mit dem Zug unterwegs bin, habe ich festgestellt, ein Rucksack, da tragen sich die Lasten viel besser. Bei Bürden hat man auch das Gefühl, so ein Rucksack ist nicht schlecht. Und dann komme ich mit meinem Rucksack im Bild gesprochen zum Kreuz, zu Jesus, und dann sage ich, hier, das ist eine Bürde, die ich habe, und das sind meine Jungs und meine Frau und ich selbst und der Arzt, und also ich so, ich lege das vor. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das macht, das tut gut. Mit jeder Bürde, die ich so vor Gott nenne und die ich so ablege, merke ich, es entleichtert mich, und wenn ich das noch nicht merke, meist nochmal. Dann habe ich im Rucksack irgendwo was drin. Und wenn ich dann fertig bin und Amen sage, dann ist das schön. Dann habe ich Frieden. Und wisst ihr, was ich dann oft mache? Vielleicht macht ihr es auch. Ich habe ja einen Rucksack. Ich nehme die alle wieder rein. Weil ich möchte doch als gläubiger Mensch auch ein bisschen was tun. Und wenn ich die Bürden schon nicht lösen kann, will ich sie wenigstens tragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das Tragen der Bürden macht mich kaputt. Und ich wundere mich vielleicht, warum ich nicht vor Begeisterung so eine Kraft weitergeben kann. Kann ich auch nicht. Weil das tut viel zu schwer weh auf meinen Schultern. Und deswegen gibt es einen ganz einfachen Kniff. Kniff nicht. Eine ganz einfache Hilfe. Jesus sagt, es geht hier von Sünde, trenn dich. Ne? Aber auch von den belastenden Dingen, löse dich. Was kannst du daran machen, wenn dein Chef dir gesagt hat, du bist nicht derjenige, der das lösen wird? Du kannst noch nicht mal was machen an deinem Gesundheitszustand, oder? Wenn du jetzt grübelst darüber, wird es dir nicht besser gehen. Oder schlechter oder was auch immer. Wenn du nicht grübelst, wird es dir auch nicht besser oder schlechter gehen. Jetzt bleibe ich mal bei den Kindern. Wenn du dich belastest mit den Kindern, bringt das was? Ich habe dann angefangen, und wenn mein Jüngster mit dem Auto alleine unterwegs bin, da kriegst du so ganz komische Gefühle. Ich sag, was bringt denn das? Fährt er dadurch besser? Wenn ich mir Gedanken mache? Wenn ich nervös wäre? Ich habe festgestellt, wenn ich jetzt Auto fahre, ich setze mich nach hinten. Weil ich halte das nicht aus davon. Das bringt aber nichts, weil ich fahre ja nicht. Ja? Was bringt es? Belastendes ablegen. Nur die Dinge machen, mit denen es sich lohnt. Ich bleib mal jetzt bei einem Bild, was ich auch manchmal höre. Manchmal sagen mir auch Geschwister, ja, mit meiner Tochter oder Sohn, die kommt nicht mehr zur Gemeinde und die kommt wahrscheinlich auch mit ihrem Kind nicht klar. Ne? Und das belastet. Was bringt es, dich zu belasten? Deine Belastung wird nicht das Problem lösen. Ich sag dann oft den Geschwistern, wenn du deiner Tochter anbietest, deine Enkelin für einen Nachmittag für 2 Stunden mal zu übernehmen, zu versorgen zu Hause, da lohnt sich dann die Belastung. Da bist du nachher müde und fertig und deine Tochter hat vielleicht mal die Chance, 2 Stunden mal nichts tun zu müssen. Da kannst du dir helfen. Das ist aber dann keine Belastung, das ist dann eine Last, aber auch nicht was. Aber ich meine, aber da entscheidest du dich zu. Die kannst du tragen. Das kannst du machen. Und wenn es nicht 2 Stunden sind, machst du 1 Stunde. Wie viel Kraft kannst du aufgeben? Bei Dingen, wo wir nichts machen können, ist es eine große Hilfe, sie nicht zu tragen. Der Kontext hier sagt, dass es auch irgendwas mit Sport zu tun hat. Das Glaubensleben. Übrigens habt ihr schon mal beobachtet, dass ein Rennläufer, wenn er einen Marathon läuft, mit Gummistiefeln, mit Mantel, Regenjacke, lange Hose, dass die so einen Marathon machen. Habt ihr schon mal beobachtet? Guckt euch das mal an. Selbst wenn es noch kalt ist morgens, die haben solche Hemdchen an, da sind so kleine Netze drin. Ja? Da kann man also durchgucken. Die wollen uns nicht zeigen, wie schön sie aussehen. Die sagen, das sind solche Hemden, wo der Schweiß gar nicht ins Hemd geht. Der geht gleich weg. Weil sie sagen, selbst bei einem Marathon, wenn ich den Schweiß noch tragen müsste, den ich produziert habe, es wäre viel zu schwer. Habt ihr auch mal gesehen, wenn die trinken ja alle ein paar Kilometer, da gibt's super Flaschen, sind teuer, weil die sich so mit zehn Zug öffnen und das da nicht rumschlabbert. Habt ihr mal beobachtet, wenn die trinken, wenn die fertig getrunken haben, was sie mit der Flasche machen? Die schmeißen die weg. Die würde ich alle sammeln. Kannst du nachher schön verkaufen. Können so ein Geschäft machen. Warum schmeißen die weg? Es ist belastend, es ist keine Sünde, es ist belastend. Ich habe von einem, der solche Läufe immer wieder macht, habe ich gehört, er hat sogar für Marathon Sportschuhe, die kann man nur bei 3 oder 4 Marathons überhaupt tragen, da sind die kaputt. Aber die sind ein paar x Gramm leichter als die Trainingsschuhe. Und da sage ich, im Wettkampf ziehe ich die an. Weil alles, was ich nicht tragen muss, macht mich schneller. Tolles Bild. Übertrag das auf den Glauben. Belastendes nicht mitnehmen. Wenn du vielleicht in den Spiegel guckst und zu oft traurig aussiehst, guck mal nach, ob es da nicht Dinge gibt aus dem Rucksack, die raus müssen. Dann geh zu Jesus, lad sie ihm vor. Übrigens, die Bibel sagt an vielen Stellen, dass wir es machen dürfen. Und sorg dafür, dass du sie nicht wieder mitnimmst. Investier die Kraft, die du hast, für sinnvolle Sachen. Und zwar für einen überschaubaren Moment. Hilf deiner Tochter für Nachmittag, wenn sie deine Hilfe haben möchte. Biete sie an. Hilf deinem Partner für eine ganz bestimmte Zeit. Aber belaste dich nicht mit Dingen, die du sowieso nicht lösen kannst. Dafür hat Gott uns das Gebet auch geschenkt. Und ich habe mir angewöhnt, wenn sowas wieder hochkommt, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber also bei mir kommt das dann immer wieder hoch, dass ich anfange, sofort zu beten. Ich knie mich dazu nicht nieder. Ich sag auch da, wenn ich im Auto bin, sage ich laute Worte. Dann sage ich, lieber Gott, lass es mich jetzt auch bitte vergessen. Ich will mich darüber nicht. Ist dein Problem. Löst du das. Ich kann es nicht lösen. Weil ich merke, dass Freude und Fröhlichkeit wichtig ist, um auch Menschen weiterzuhelfen. Und der letzte Gedanke meiner Predigt, ich habe ihn bewusst bis zum Ende aufgehoben, weil ich weiß, jetzt seid ihr müde. Jetzt hört er da nicht mehr ganz so deutlich hin. Jetzt kommt das Schlimmste, wirklich das Schlimmste. Wenn man begeistert sein will, kommt jetzt das Unangenehmste. Ich denke, zu Jesus hinschauen ist noch relativ angenehm. Ist nicht leicht, weil es fordert eine neue Perspektive, aber es geht noch, macht noch Sinn. Belastendes Ablegen, da gibt's auch genug Argumente, wo er innerlich sagt, es macht Sinn, dass ich Belastendes nicht mit mir mitnehme. Das ist die Motivation, es vielleicht auch zu tun. Jetzt kommt aber das Unangenehme, was wir immer denken, das ist aber nicht schön. Ich habe es bei mir genannt, das Dritte ist, wenn du begeistert sein willst, nimm den Wettkampf an. Nimm den Wettkampf an. Das ist nicht schön. Kämpfen macht doch keinen Spaß, oder? Kämpfen ist doch blöd. Kämpfen ist doch nicht schön. Ich weiß nicht, ob ihr Sportler seid. Ich bin kein Sportler, aber ich versuche es immer wieder. Wenn ich so jogge, gestern habe ich es wieder gemacht. Ich habe gesagt, ich muss nach Hause und ich darf nichts machen. Kein Mittagessen, nichts. Sofort Laufschuhe ran, sonst machst du es nicht. Und genauso wäre es auch passiert. Gleich raus. Wisst ihr, was ich heute habe? Also den Muskelkater nicht direkt, aber ich merke, dass ich merke hier sowas. Ich bitte euch, dass wir heute nicht so einen langen Spaziergang machen. Aber was für ein Gefühl habe ich? Ich habe es gepackt. Ich habe es gemacht. Wir hatten das heute bei uns auch in der Lektion. Wisst ihr, wie Muskeln entstehen? Wenn du das Pech hast, mal 3 Wochen nicht aufstehen zu dürfen, dann hast du keine Beinmuskeln mehr richtig. Die Muskeln gehen so schnell weg, also die Muskelkraft geht so schnell weg. Man weiß, dass man, wenn man was tut, 48 Stunden und dann geht's wieder bergab. Ungefähr. Gott hat das so gemacht. Gott hat uns darauf angelegt, dass das Schlaraffenland nicht funktioniert. Der will das so nicht. Gott möchte, dass wir uns bewegen, weil er irgendwie auch denkt, dass Wettkampf nichts Schlimmes ist. Das ist keine Sünde. Das ist schön. Wenn ihr mal Sportler anschaut und ihr seht sie so am Laufen, habt ihr mal in ihre Gesichter geguckt, wenn sie laufen? Dann sagst du, ach du meine Güte, das muss ja grausam sein. Ja, wir gucken immer in die Mittelgeschichte rein. Mitten im Laufen, auch wenn ich laufe, ich habe ja festgestellt, wenn ich so kleine Runden laufe, so Kilometerrunden, sage ich jetzt mal so, wisst ihr, wie viele Runden ich dann laufe? Eine Kilometerrunde? Wisst ihr, wie viel ich laufe? Ich könnte ja auch mehrere laufen. Nach einer Runde sage ich, ey, heute bist du nicht gut drauf, hörst du mal auf. Ich habe festgestellt, lauf keine zu kleine Runde. Ich habe jetzt so eine Runde, wo ich merke, und das habe ich gestern dann auch gemacht, ja, heute bist du nicht so gut drauf, ich bieg mal hier ab. Die kleinere Runde gemacht. Man muss manchmal auch ein bisschen längere Runde haben, ne? Und wo man weiß, ey, ich muss nach Hause. Rufe ich jetzt an und sage, meine Frau, hol mich mal bitte ab, ich hänge irgendwo fest. Oder dann sagt man, naja gut, jetzt bist du schon am Laufen, dann schaffst du den Rennen. Man schafft es. Die meisten Sportler sagen mir, mit denen ich so spreche, dass selbst die guten Sportler nicht einen Lauf machen und der ist super gut. Irgendwo kommt immer der Wolf. Irgendwo haut sich immer raus. Marathon weiß man, 32 Kilometer, 36 Kilometer. Diese 4 Kilometer sind die Kilometer, wo die meisten Leute aufgeben, weil sie das Gefühl haben, sie können nicht mehr. Auch die Besten. Nur die Besten wissen, dass das Gefühl kommt. Und sagen, das ist normal, das ist nichts Schlimmes. Das ist keine Krankheit. Wenn Gott uns hier sagt, und ich finde das ganz praktisch und auch wichtig, nimm den Wettkampf an. Das Leben ist kein Spiel. Das ist Sport. Sport ist nicht Mord, Sport ist gut. Du brauchst Wettkampf in deinem Leben, damit da was passiert. Ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn das Glaubensleben oder unser Leben so eine Art Schlaraffenland wäre, wir wären alle dick und es wäre langweilig. Da wäre nichts los. Und deswegen sagt er hier auch, ein Christ ist jemand, der keine Angst vor Sport hat. Weil er irgendwie weiß, das macht alleine schon Spaß. Und habe ich ja, glaube ich, auch erzählt, es ist wirklich so, wenn ich gestern nicht gelaufen wäre, ich war die ganze Woche nicht unterwegs, aus verschiedenen Gründen, von denen ich denke, dass sie gerechtfertigt waren, dass ich nicht gelaufen bin. Vielleicht hätte ich einmal laufen können. Ich habe es nicht gemacht, aber wenn ich es gestern nicht gemacht hätte, ich hätte mich mies gefühlt heute. Weil ich genau gewusst hätte, du bist ein fauler Sack. Und das ist schlimm. Weil auch gestern war es so, ich bin gelaufen, habe geschwitzt, war sogar ein bisschen schneller auf der Strecke, als ich das sonst war. Ich war glücklich. Habe ich irgendwas gewonnen? Wisst ihr, wen ich besiegt habe gestern? Mein Schweinehund. Wie man so sagt, ja? Das war toll. Und ich merke, der Muskelkater ist ja auch was Positives. Der Muskelkater zeigt nämlich, es entstehen ja neue Muskeln. Also wenn ich jetzt morgen in den Spiegel gucke, dann sehe ich vielleicht schon ein paar. Das sieht nicht schlecht aus. Jesus ist für mich derjenige, stellt euch vor, der Sohn Gottes, der hätte sagen können, als er da lag, piekst mich nicht so. Ist ein bisschen unfair, wenn ich das so sage, oder? Als er da am Kreuz hing, hätte er doch sagen können, da kam dann noch einer und sagt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann steig doch runter, zeig doch mal, dass du groß bist. Das war eine echte Versuchung für ihn vielleicht, oder? Wenn er gesagt hätte, ach, der Kampf, das ist irgendwo ein bisschen zu blöd, das tut doch ein bisschen zu weh. Und als er da stirbt und sagt, es ist vollbracht, das klingt schon so auch, wie ich, wenn ich so mit meinen letzten Meter schaffe und sage, jetzt bin ich endlich da. Aber es klingt auch, das war nicht immer einfach. Und würden wir nicht sagen wollen, ach, der Sohn Gottes, dem müsste doch die Erlösung, das müsste ihm doch mit links zufallen. Ist oder Sohn Gottes, der kriegt doch alles irgendwo hin. Mal ein bisschen beten. Und dann kommt das alles. Warum ist das bei uns auch so, dass mit so ein bisschen Beten das meistens nicht funktioniert? Also ich rede jetzt nicht gegen das Beten. Warum ist das so? Weil der Wettkampf zu unserem Leben dazugehört. Der Text, die Bibel sagt, er hat die Schmach des Kreuzes nicht als Schmach verstanden, sondern als Sieg, als was Wunderbares. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen einem Sportler und einem Nichtsportler. Ein Sportler sagt, schwitzen ist gut. Darf ich vielleicht noch einen Sportler zitieren? Habe ich im Fernsehen gehört. Jetzt macht er mich aber gleich fertig, wenn ich das Bild in der Predigt bringe. Aber ich bringe es, weil ich es interessant finde. Wird ein Boxer zitiert. Da sagt der Boxer, ja, ein guter Boxer, ein erfolgreicher Boxer, der viele Siege mit K.O. gemacht hat. Der sagt, man muss ein bisschen Spaß an Schmerzen haben, wenn man boxen will. Hat er recht? Ich finde ein tolles Beispiel. Ich meine, es ist so ein markanter Sport. Man muss ein bisschen Spaß an Schmerzen haben, wenn man Christ sein will. Bitte nicht missverstehen. Bitte nicht missverstehen. Aber das christliche Leben, das ist nicht so ein Schweben. Es wäre langweilig. Weil ich finde bei den Sportlern interessant, und wenn ich jetzt über Sportler rede, ich rede über geistliches Leben. Ich hoffe, ihr versteht das, dass es nur Bilder sind. Habt ihr mal beobachtet, wenn ein Sportler übers Ziel geht, wie seine Augen, wie sein Gesicht ist? Habt ihr es mal gesehen? Manche fallen gleich nach dem Ziel, weil sie nicht mehr können, ne? Und dann kommt dann gleich die Presse. Wie war's? Aber das Glück kann man sehen, oder? Das Glück kann man sehen. Und selbst wenn einer mal nicht gewonnen hat, die weinen. Habt ihr mal beobachtet? Man weint, wenn man gewinnt, und man weint, wenn man verliert. Das ist ganz interessant manchmal. Männer weinen, obwohl sie nur gerannt sind. Und wenn sie verlieren, dann sagen sie, ja, ich habe heute verloren. Aber nächstes Mal packe ich wieder von vorne an. Wow. Sportler sind so ein Vorbild für Christen. Warum begeistern die uns? Was ist begeisternd? Ich habe jetzt so, gestern habe ich ein bisschen Paralympics auch sehen können. Ich muss einfach sagen, dass die Leute überhaupt Skifahren können. Das haut mich schon um. Ganz egal, welchen Platz sie da besiegen würden. Dass sie einfach sagen, das ist mir Schnuppe, was ich da an Problem habe. Ich mach was. Sind wir nicht alle ein bisschen so? Wenn du Wirkung haben möchtest auf andere Menschen, dann gehört auch das dazu. Und ich möchte gerne, wenn wir in unsere nächste Woche einsteigen, dass wir den Wettkampf nicht mehr so als was Negatives sehen. Warum plagt uns der Herr? Haben wir wieder irgendwas getan, was wir vielleicht noch ändern sollten? Also kein Sportler kann so laufen. Das ist normal, dass du mal Seitenstiche kriegst, dass du an einem Berg mal merkst, der ist viel höher, als du dachtest. Aber du kommst über jeden, Geschwindigkeit ein bisschen langsamer machen, du kommst auf alles. Das ist normal. Das Leben ist schön. zum Schluss. Das finde ich noch ganz wichtig, weil der Hebräer, der macht hier noch auf etwas aufmerksam. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. Wenn ihr guckt im Hebräerbrief, das Kapitel davor, im 11. Kapitel, die letzten Verse, Vers 39 und 40, sagt er was ganz, ganz Wichtiges. Da sagt er, an all diesen Menschen, da wird also beschrieben, da wird praktisch so die ganzen Gläubigen werden beschrieben, die in diesem Wettkampf auch schon alle tätig waren, ja. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Toll, ne? Aber jetzt kommt's. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen, deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Was steckt denn dahinter? Für einen Sportler ist das Schönste, was er in seinem Sportlerleben mal erreichen kann, einmal Erster werden. Hat gestern auch einer erzählt, wenn Sie mich fragen, welche Farbe die interessanteste ist, die ich gerne haben möchte, dann natürlich Gold. Wenn Sie mich so fragen, ganz klar, ich freue mich über alles, aber Gold ist natürlich klar, mein Ziel. Und da sagt Paulus hier was ganz Spannendes. Was? Guck doch mal an. Da sind Leute vor dir gelaufen. Ein Noah. Der hat sich dahingestellt, 120 Jahre gepredigt, war nicht erfolgreich. Keiner hat ihm zugehört. Die ganze Stadt hat gesagt, wir haben die Karten alle gekriegt, aber wir haben keinen Bock. Die haben sogar mitgearbeitet an der Gemeinde. Seine Familie war dabei. Und als Gott merkte, oh, kommt keiner, hat er ein paar Tiere geschickt. War aber nicht so geplant vielleicht. Noah hat gesagt, Mann, wenn die Bude voll ist mit meiner Stadt, dann bin ich auch froh. Nichts erfolgreich gewesen. Und doch, der Mann ist gelaufen. Und wisst ihr, ich sage euch was, wenn der nicht da gewesen wäre, wäre keiner von uns hier. Wenn der gesagt hätte, bringt sowieso nichts. Ich könnte euch viele nennen, in der Bibel stehen sie alle drin. Aber dann bin ich heute Nachmittag noch nicht fertig. Mache ich jetzt nur Noah, habe ich erzählt. Viele, viele andere. Die sind gelaufen, wie so ein Sportler. Haben zu Jesus geguckt aufs Ziel, haben die Bürden abgelegt, haben den Wettkampf angenommen als Möglichkeit, als Chance. Aber eines haben sie nicht erlebt. Sie sind noch nicht durchs Ziel durch. An irgendeiner Stelle auf dieser Runde hat der Herr sie zur Ruhe gelegt. Gott hat seine Freude an ihrem Leben gehabt, steht hier drin. Ne? Gott hat die Freude an deinem Leben, wenn du den Wettkampf annimmst und lebst. Und dann hat er gesagt, wisst ihr warum? Und das finde ich so spannend. Er sagt, Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen, deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Das Schönste für einen Sportler ist, dass er durchs Ziel kommt. Richtig? Das ist das beste Gefühl. Hat auch ein Sportler irgendwann gesagt, das kann man auch nur noch mal wiederholen. Das hat man einmal erlebt und dann muss man wieder Erster werden. Deswegen wollen wir immer wieder Erster werden, sagte die Person, weil es einfach so ein Gefühl ist, das kann man nicht beschreiben, das kann man nur erleben. Und oft ist die Familie dabei, ne? Habt ihr mal beobachtet? Aber man möchte es nicht alleine feiern, dieses Gefühl. Und das ist das, was der Herr für uns vorbereitet hat. Keiner ist schon dadurch. Dieses Gefühl, Sieger zu sein, hat noch niemand wirklich erlebt. Der Höhepunkt, wo man im Stadion ist, ja, und alle schreien, und wo du vielleicht die letzten Kräfte, die du hast, so aus dir herausholst und weißt, nur noch 10 Schritte, und dann kann ich gar nicht mehr. Und dann dieses Gefühl als Erster. Das ist für alle da. Deswegen bin ich 7. Tagsadventist, wisst ihr das? Das ist die wunderbare Hoffnung. Die Wiederkunft Christi ist nicht eine Wiederkunft für mich. Das ist eine Wiederkunft für uns. Das sind doch nicht wir nur. Alle. Alle, die da gefiebert haben. Alle, die ihr Leben hergegeben haben. Ich sag mal, deine Oma zum Beispiel, die ist auch noch nicht da. Dein Vorbild vielleicht, ja? Die hat das Erlebnis auch noch nicht gehabt. Die will mit dir dahin und über die Ziellinie gehen. Ich habe eine Geschichte gefunden, die mich sehr berührt hat. Sie stammt aus der Zeit, als die Paralympischen Spiele noch nicht so da waren wie heute. Das waren so erste Erfindungen. Irgendwann in den 70er Jahren war das so. Und da war ein Rennen, ich weiß nicht, ob das ein 100-Meter-Lauf war oder was für ein Lauf war, und die Klassen waren auch noch nicht so strukturiert. Jeder, der mitlaufen wollte, konnte mitlaufen. Und ich habe dann so gelesen, es war sehr kompliziert zu erklären, wie das laufen muss. Irgendwann hatte man gesagt, auf die Plätze, fertig, los. Wenn das kommt, dann loslaufen. Hinten ist das Ziel. Wer als Erstes ankommt, hat gewonnen. Es geht los, auf die Plätze, fertig, los. Pss, die laufen alle los. Und es scheint wohl so zu sein, ich drücke das mal in meiner Sprache aus, dass der, der mit den wenigsten Behinderungen, ziemlich schnell auch ein bisschen weiter weg ist als die anderen. Und der hat schon Abstand von der Gruppe. Und die Leute schreien, die paar, die da sind, schreien und jubeln ihm zu. Und dann stolpert er und fällt hin. Die Leute schreien, dass er wieder aufsteht. Er bleibt aber liegen. Dann kommt wohl der Zweite mit den zweitwenigsten Behinderungen, wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht. Der kommt dahin, der überrennt ihn. Dann bleibt er plötzlich stehen. Die Leute an der Seite schreien ihm zu, sagen, du hast die Chance, der ist jetzt hingefallen, nimm du doch, lauf, 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 dass du es packen kannst. Aber der scheint das nicht zu hören, irgendwo scheint er auch nicht ganz in der Welt zu sein. Der geht zu dem, der da unten liegt. Das Rennen endet dann damals so, es ist einmalig in der Geschichte der Olympischen Spiele überhaupt passiert. Alle, die da mitgelaufen haben, haben sich rechts und links an die Hände angefasst und sind gemeinsam über die Ziellinie gegangen. Das ist, glaube ich, das Bild, was ich brauchte, um die Geschichte abzuschließen. Das Erste, was ich sagen möchte, sind wir nicht alle mehr oder weniger behindert? Wer von uns denkt, dass er die Weisheit mit Löffeln geschluckt hat, der ist auf jeden Fall behindert. Jeder von uns hat irgendwo eine Macke. Wir versuchen, die zu überdecken, dass der andere die vielleicht nicht so mitkriegt. Und manchmal haben wir auch nicht so viele Macken wie vielleicht der andere neben uns. Das mag alles sein. Aber wir haben alle eine Macke. Ich glaube, dass der Herr uns zwei Hände und Arme geschaffen hat, damit in diesem Lauf Folgendes passiert. Hier darf einer anfassen. Und hier darf einer anfassen. Darum gibt's Gemeinde. Und wenn wir uns alle so anfassen würden, überleg mal, was passiert. Aber das Entscheidende ist, Gott möchte, dass dieses höchste Gefühl, was man erleben kann, und ich meine jetzt wirklich Gefühl, dieses höchste Gefühl, nämlich Sieger zu sein, dass es alle miteinander erleben dürfen. Alle miteinander. Und deswegen gibt es auch Texte in der Bibel, wo drin steht zum Beispiel, der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie einige denken, dass es eine Verzögerung ist, sondern er hat Geduld und er möchte, dass sehr, sehr viele Läuferinnen und Läufer dieses Rennen annehmen. Wir sind auf dieser Welt auch heute noch da. Wir sind nur deswegen da, damit es mehr Läufer gibt. Weil dieses Gefühl, dieses unbeschreibliche Gefühl, was man auch nur selbst erleben kann, das kann man auch keinem anderen sagen. Das möchte Gott, dass es möglichst viele haben. Und deswegen beschreibt die Bibel auch das Ende dieses Laufes so, dass man guckt und die Läufer nicht zählen kann. Gott weiß, der Lauf geht aus und es werden nicht nur zwei Leute da sein. Nicht nur 50, sondern unheimlich viele. Das möchte ich euch gerne weiter sagen. Ich glaube, das kann unsere Mission so neu befruchten. Gott möchte, dass wir diesen Lauf mit mehreren Leuten machen, dass so viele wie möglich da sind. Gott segne euch. Amen. Ja, Herr, ich möchte, dass wir dieses Bild, was wir hier gesungen haben, dass wir das Bild nicht vergessen. Du stehst da und winkst uns ermutigend und aufmunternd zu. Herr, wenn wir traurig sind, dann möchte ich, dass wir verspüren, wie groß die Kraft ist, die in dir steckt. Herr, komm du in unser Leben, gib uns Kraft und Orientierung und begeistere du uns neu. Amen.